So, hallo, wir sind wieder da. Also
Ich
ich auf
auch.
jeden Fall, die Elli auch.
Ja.
Und wir probieren heute wieder Sekt.
Ja, ich
Und
bin schon
zwar,
ganz gespannt.
bist du gespannt? Wir haben ja beim letzten, also beim Moment, nicht beim letzten Podcast, sondern bei Podcast Nummer 12, das ist schon ein bisschen her sogar. Beim Podcast Nummer 12 haben wir uns in Brüttner Tür probiert oder besprochen, gemeinsam probiert, Spaß mitgehabt. Auf jeden Fall war das ja unser Top-Sekt. Und es ist ja ganz außergewöhnlich, dass man wirklich mit einem ganz besonderen Sekt startet. Aber es war uns einfach danach. Und aus dem Grund probieren wir heute unseren Riesling Brüt. Das ist quasi die Basisqualität. Basis in Anführungszeichen. Kennst du ihn, Elli?
Ich überlege schon. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube fast nein.
Dann wird es ja
Also,
Zeit.
es wird auf jeden Fall Zeit. Also, ich glaube, ich habe ihn tatsächlich noch nicht probiert und bin sehr gespannt, weil ich ja, also der fleißige Podcast-Hörer weiß, Riesling-Fan und Trockentrinker ist bei Riesling Brüt eigentlich immer ganz gut positioniert. So grob.
Alle Bedingungen sind gegeben, ja, positioniert
Richtig.
exakt. Und was willst du zu dem Sekt wissen? Ich habe ja schon
Ich will
gesagt, das ist Basisqualität.
gerade sagen, ich will alles wissen und wir haben auch in unserem letzten Sekt-Podcast versprochen, dass wir ein bisschen mehr, beim nächsten Mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wie. Ja, also da haben wir so ein bisschen erklärt, wie Sektmachen funktioniert, aber nicht so richtig. Also ich glaube, wer den gehört hat, der hat noch und keine Ahnung hat, wie es funktioniert, dass aus einem Grundwein ein Sekt wird, der hat jetzt noch ganz viele Fragen und vielleicht bietet sich ja die Basisqualität, über die es gegebenenfalls, also ich weiß es nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, ein bisschen weniger zu sagen gibt als über den Premium-Sekt aus eurem Hause. Vielleicht haben wir jetzt hier ja die Möglichkeit, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Wir können auf jeden Fall Licht ins Dunkel bringen. Und ich würde sagen, es gibt über die Basisqualität oder über die Basisqualität von unserem Sekt auch sehr, sehr viel zu berichten. Gerade so der Entstehungsprozess vom Sekt grundsätzlich. Und zwar beim Sekt zu erzeugen wird durch den Klimawandel immer herausfordernder. Und nicht, ja, herausfordernd ist übertrieben, muss ich jetzt auch wieder ganz ehrlich sagen. Aber es wird einfach schwieriger, weil für den Sekt benötigst du einfach deutlich, in Anführungszeichen, unreiferes Lesegut. Also es darf gar nicht mal so reif sein wie jetzt für den entsprechenden Wein beispielsweise. Also beim Sekt muss man wissen, so als Grundinformation vorab, durch den Prozess der Versektung kommt nochmal 1%, 1,5% Alkohol hinzu. Und das heißt, du musst es im die Ernte entsprechend abpassen, dass die Trauben gar nicht zu reif sind, sondern dass dann quasi der Grundwein, man spricht von dem Sekt Grundwein, den man produziert, den man erzeugt, dass der so etwa 10,5, 11% Alkohol hat in der Entstehungsgeschichte. Und dann man erntet die Trauben und eben durch die warmen Temperaturen, durch die heißen Frühjahrstemperaturen, warmen Sommer, die wir in den letzten Jahren haben, heißt es, dass wir die Trauben für den Sektgrundwein bereits Mitte, Ende August, später Termin wäre Anfang September ernten müssen. Also wir müssen die wirklich sehr, sehr früh ernten, 10 Tage, 2 Wochen früher als für den normalen Stillwein. Und das ist in der Sicht herausfordernd. Aber ganz, ganz wichtig eben, dass du später beim Sekt einen moderaten Alkoholgehalt hast, dass die nicht zu kräftig sind und dass man dann nicht bei 13%, 13,5% Endalkohol landet, weil das einfach teilweise zu viel werden kann. Aber es kommt auch wieder auf den Sekt drauf an. Das ist wieder eine individuelle Sache.
Wie immer.
Und wie immer, wie so oft. Aber auf jeden Fall, gerade jetzt, wenn wir hier von einem Riesling Brüt sprechen, der ja vom Stil her oftmals als Basis, Einstiegsqualität dient, der ein bisschen lebendiger sein soll, frischer sein soll, ein bisschen leichter vom Körper, ist das entscheidend, ganz wichtig, früh zu ernten. Und wir ernten die Trauben, pressen die ab, verarbeiten die im Prinzip wie einen ganz normalen Wein. Und
ach,
die Uhr.
Wir lieben die Uhr. Hallo Uhr.
Wir lieben sie auf jeden Fall. Sie grüßt dir zurück. Und wir ernten dann die Trauben, der Most kommt in die Gärung, es entsteht der Sektgrundwein, der reift im Tank, also für die Basisqualität vom Riesling Brut, hauptsächlich im Edelstahl. Es gibt auch Möglichkeiten, dass du diesen Sektgrundwein in gebrauchten Holz reifen lässt. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, da ist man ganz flexibel, ganz frei, nach Lust und Laune kann man das gestalten. Hier für den Riesling Brut haben wir die Trauben, den Saft im Edelstahl vergären lassen und entsprechend reifen lassen. Und dann so etwa nach 6 Monaten, so im April, Mai, wird das Ganze dann weiterverarbeitet. Der Sektgrundwein wird weiterverarbeitet, dass dann der Sekt entsteht. Das heißt, dieser Sektgrundwein wird auf die Flasche gefüllt. Auf die Sektflasche, die quasi hier vor uns auf dem Tisch steht. Das ist ein und dieselbe Flasche.
Da das kommt wird dann wichtig im späteren Verlauf.
Ganz wichtig. Guter Hinweis. Und da kommt dann dieser noch ist es ein Stillwein, also ohne Kohlensäure, der wird dann auf diese Flasche gefüllt und man gibt nochmal einen Hefezusatz dazu. Dieser Hefezusatz ist ganz wichtig, dass einfach auf dieser Flasche diese zweite Gärung, die dafür verantwortlich ist, dass der Sekt entsteht, die zweite Gärung sorgt quasi für die intensivere Kohlensäure. Und das läuft auf der Flasche ab. Das kann auch im Tankverfahren stattfinden. Ist leichter, unkomplizierter, einfacher in der Handhabung. Die traditionelle, klassische Methode findet auf der Flasche statt. Und wir sind da wirklich sehr traditionell orientiert. Und das ist die Sekt, die ihr bei uns kaufen könnt, die ihr bei uns trinkt. Die sind alle nach der traditionellen Flaschengärung hergestellt worden. Und bei uns findet es ja traditionell altbewährt statt. Wir arbeiten, also die Sekte, die ihr bei uns kaufen könnt, die ihr aber von uns genießen könnt, die werden alle nach der traditionellen Flaschengärung hergestellt. Und das heißt, wir haben die zweite Gärung findet auf der Flasche statt. Da passiert also was. Die Flasche ist in diesem Stadium auch noch nicht mit einem Naturkork verschlossen, sondern mit einem Kronkorken, wie bei der Bierflasche, und liegt einfach in einer Box. Das dauert, dieser Prozess der zweiten Gärung dauert nochmals 9 Monate. Also wir haben dann den, es ist schon eine sehr lange Zeitspanne. Der Entstehungsprozess des Stillweins braucht etwa 6 Monate, 4 bis 6 Monate, etwa dann nochmal 9 Monate zusätzlich, für die zweite Gärung, um die Versektung durchzuführen, um ihn zum Sekt werden zu lassen. Also wir sprechen da schon von einem Jahr und mehr. Und nach 9 Monaten kann man ihn dann degorgieren. Degorgieren ist, als degorgieren bezeichnet man den Prozess, dass die Hefe, die ja auch noch in der Flasche vorhanden ist, die ja wichtig war, um die zweite Gärung zu starten, die muss natürlich entfernt werden. Die muss aus der Flasche rauskommen. Und es ist jetzt nicht so, dass du die ganze Flasche leerst und das Ganze filtrierst. Beim Tankverfahren, wenn du ein Tankverfahren durchführst, dann wird diese ganze Menge filtriert. Das geht bei der Flaschengärung natürlich nicht. Bei der Flaschengärung wird dann die Flasche abgerüttelt, sagt man. Ihr kennt ja diese Holzrüttelpulte, wo die Flasche dann kopfüber reingestellt werden. Und dann entsprechend sich der Winkel immer vergrößert, in verschiedenen Drehungen abgedreht werden, sodass dann die Hefe, die ja noch auf der Flasche liegt, in den Flaschenhals hineinwandert. Das ist dann das Degorgieren. Die Hefe muss ja dann natürlich auch aus der Flasche herauskommen. Die Flasche ist noch mit dem Kronkorken verschlossen. Die Hefe hat sich dann mittlerweile im Flaschenhals gesammelt. Und wie kommen die nun aus der Flasche heraus?
Das ist die Frage. Ich weiß es ja. Also tatsächlich weiß ich es, aber es ist immer wieder lustig, das zu hören, weil das ist wirklich, es hat irgendwie was Spektakuläres, oder?
Es ist spektakulär. Es ist einfach, das ist Sektentstehung. Und zwar, die Flasche ist dann kopfüber in einem, ja, ich nenne es einfach mal Gerüst, sage ich mal in Anführungszeichen. Und die wird dann, der Flaschenhals wird dann schockgefrostet. Das heißt, es ist bestimmte Temperatur. Das, was dann in diesem Flaschenhals, was in diesem Flaschenhals befindet, hauptsächlich der Hefepfropf, der friert dann, ist ein ein Klumpen in Anführungszeichen. Und dadurch, dass er mittlerweile durch den Prozess der Sektentstehung auch entsprechend Druck auf der Flasche herrscht durch die Kohlensäure, und sobald du den Kronkorken öffnest, schießt dieser Pfropf heraus durch den Druck, auf der Flasche herrscht. Und du hast somit quasi die Hefe entfernt.
Wahnsinn.
Jetzt ist natürlich so durch.
Immer wieder.
Eigentlich unspektakulär.
Ich finde das ziemlich spektakulär, weil weil ich glaube, so irre viele Leute wissen auch gar nicht, wie das funktioniert und was das halt auch für eine Arbeit ist. Ne? Also du musst ja jede Flasche nochmal aufmachen und frieren und wieder zumachen. Also es kommt erst später, aber
Genau, es ist eben mit deutlichem Aufwand verbunden, aber das ist einfach Sekt.
Ja.
Und ich denke, ja, es gehört einfach dazu. Es ist einfach, für uns ist es nicht unbedingt Aufwand. Ich muss auch ehrlich sagen, dass wir das im Lohn bei einem Partner durchführen lassen, weil wir haben ja bei uns im Betrieb ein sehr großes Sektangebot. Wir haben 5 oder 6 verschiedene Sekte. Das ist für einen Betrieb unserer Größe schon eine Hausnummer.
Ja.
Aber es liegt einfach auch daran, dass wir unheimlich gerne Sekt mögen. So den Grundstein haben unsere Eltern schon gelegt mit der Grundbasis. Die hatten wirklich schon sehr viel Sekt. Normalerweise ist es ja so, wenn du ein Weingut besuchst, dass dann 1 oder 2 verschiedene Sekte auf der Karte stehen und das war's dann. Unsere Eltern haben dann den Grundstein gelegt. Mein Bruder und ich, wir haben wirklich ein Faible dafür. Wir lieben Sekt. Ich habe es auch beim letzten Podcast, wo wir den Brüt Natur probiert hatten, auch erwähnt gehabt, dass wir gerne Sekt trinken, auch gerne Champagner, gute Champagner. Deshalb ist es uns schon so ein Herzensanliegen, da auch ein bisschen drauf aufzubauen, da ein bisschen das Sortiment auch zu vertiefen, zu ein bisschen auch auszuprobieren, zu experimentieren, neue Dinge, die wir so in dem Programm noch nicht haben, auszuprobieren, wie den Brüt Natur. Und mein Bruder war auch in der Champagne. Vor 3 oder 4 Jahren war er für ein halbes Jahr in der Champagne gewesen, für ein Praktikum, um da einfach ein bisschen mehr Know-how zu bekommen, weil Sekt erzeugen doch nochmal eine andere Herangehensweise ist, als einen herkömmlichen Stillwein zu erzeugen. Aber trotzdem sehr spannend. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir sind jetzt aber immer noch beim Debauchieren.
Ja, das heißt, ich würde gerade sagen, die Flasche ist jetzt quasi gedanklich ja offen. Also Hefe rausgeschossen,
genau, die ist offen.
Flasche offen.
Hefe rausgeschossen,
so.
Auch ein bisschen Flüssigkeit vom Sekt. Das ist auch herausgeschossen. Und das ist ja das Interessante. Du hast ja wirklich keinen Einfluss darauf, wie viel da letztendlich herausschießt. Bei der einen Flasche mehr, bei der anderen Flasche weniger. Also das ist schon, in der Regel ist es relativ gering. Es ist jetzt nicht so, dass dann 100 Milliliter rausschießt, wirklich in geringer Mengenzahl, was da herausschießt. Und das wird dann aufgefüllt. Man nennt es dann Dosage, was dann wieder dazu kommt. Und da wird dann gesteuert, ob der Sekt wirklich ganz konsequent trocken ist, also Brüt, extra Brüt, Brüt Natur und so weiter, oder ob du dann einen extra trockenen Sekt machst oder einen trockenen Sekt, die dann deutlich mehr Restsüße haben.
Genau, deswegen jetzt auch die Frage, aus was besteht die Dosage? Also ist das nochmal der Grundwein oder ist das?
Das ist der Grundwein und wenn du weißt, also in dem Fall von dem Riesling Brüt haben wir einfach nur den Grundwein aufgefüllt. Das ist so der Basis Riesling. Und wenn du weißt, du möchtest ihn als extra trockenen Sekt füllen, dann nimmst du einfach was mit ein bisschen mehr Restsüße, um da die Süße dazu zu dosieren.
Genau, und beim Brüt Natur hatten wir ja schon gesagt, wenn da keinerlei Süße mehr dazu kommt, dann dürfen wir Natur dazu sagen. Ne? So, dazu. Dürfen wir Natur dazu sagen? Wir Franzosen.
Jetzt mal auf Französisch, bitte. Das stimmt, eben, so ist das. Denn bei Brüt ist ja die Regelung, dass Brüt bis 11 oder 12 Gramm Restsüße geht. 10 bis 12 Gramm, ich müsste jetzt wirklich nachschauen. Ich habe die Zahlen nie wirklich merken wollen. Denn für mich ist wirklich auch ein bisschen der Geschmack entscheidend. Wir sind hier bei den Riesling Brüt, liegen wir, glaube ich, bei 6 oder 7 Gramm. Und also deutlich trockener, als es die Maximalgrenze zulässt für Brüt. Und da nimmst du einfach hauptsächlich den Grundwein, den du auffüllst und versetzt mit ein bisschen Süße, minimal. Also das ist ganz legitim, das ist erlaubt, das ist Instrument. Und das war dann im Prinzip die Entstehungsgeschichte. Natürlich, nach der Dosage wird da die Flasche dann mit dem Naturkorken verschlossen, wie wir sie nun hier vor uns sehen.
Wir haben sie auch schon aufgemacht, tatsächlich. Ich habe schon. Im Podcast ist mir das deutlich zu heikel. Aber dann mach doch
Meinst
mal
du,
auf.
Ich soll mal loslegen, dass wir probieren können, weil wir haben so viel Theorie.
Genau, aber es ist ja auch schön. Also wir hatten es ja versprochen und versprochen ist versprochen. Und das haben wir jetzt auch gehalten. Da hast du es klein gehört.
Genau. Kann man, muss man nicht. Das ist so ein bisschen, ja, wenn du es ganz perfekt machen willst, knallt es nicht. Aber
ich dachte immer, das ist so ein, also bei mir knallt es nie, aber ich dachte immer, das wäre so ein.
Dann machst du es richtig.
Ach. Wusste ich gar nicht.
Gut, dass wir den Podcast machen.
Ja, wieder was gelernt.
So, ich habe ihn mir jetzt eingeschenkt.
Ja, mache ich jetzt auch. Ich habe jetzt auch diesmal ein Weinglas, nachdem ich da letztes Mal.
Was würdest du denn jetzt machen, wenn ich sagen würde, ich hätte ein Sektglas?
Ne, jetzt wär, das wäre mir dann jetzt auch egal. Das
Aber ich kann dich beruhigen, es ist ein Weinglas.
Nee, also ich habe jetzt auch mal das Weinglas hergenommen. Weil, müssen wir vielleicht auch sagen, haben wir auch beim Brüttner Tür angesprochen, dass es also kein Fehler ist, einen Sekt aus einem Weinglas zu trinken.
Ganz genau.
Das ist eine Frage der Philosophie.
Ach so ist es. Du hast einfach vor, im Weinglas spürst du mehr die Aromatik. Die Frucht kann sich besser entfalten, aber es ist jetzt nichts richtig und nichts falsch. Also da ist wirklich, macht es so, wie ihr Lust und Laune habt, probiert einfach beides mal aus und dann einfach so trinken, wie es euch am besten schmeckt. Also ich trinke sowohl als auch die Ellie ebenso. Das habt ihr ja vom letzten Podcast auch schon mitbekommen oder vom letzten Sekt-Podcast. Aber das ist wirklich einfach die Erfahrung. Die Erfahrung solltet ihr selbst sammeln.
Genau. Und nicht so feste schwenken. Ist auch immer bei mir.
Nur minimal.
So, dann erzähl
uns doch mal was. Soll ich sagen, was ich herausrieche?
Ja, bitte.
Also Riesling Brüt oder auch Riesling Extratrocken, den wir jetzt in einer der nächsten Folgen probieren werden, das sind so in der Pfalz so die klassischen Winzersekt. Wir sprechen ja hier wirklich von einem Winzersekt. Es wird als Winzersekt bezeichnet, wenn du die traditionelle Flaschengärung durchführst, wenn die entsprechendes Hefelager auf der Flasche haben. Und in der Regel so Riesling Brüt, Riesling Extratrocken, das ist der klassische, ich nenne es mal in Anführungszeichen auch deutsche Winzersekt. Wir haben jetzt hier die trockenere Variante im Glas. Ist vom Duft her sehr präzise, sehr elegant. So eine zitrusgrüne Apfelnote kommt hervor. Bisschen was Salziges. Auch weiß, ob du das auch so ein bisschen nachvollziehen kannst. Ich bin da oft der Einzige. Da manche sind beim, ja. Das ist Salziges beim Sekt ist relativ abstrakt.
Ja, ich habe so ein Gefühl ganz gerne mal, weil ich mir mit der Kohlensäure und der Nase immer so ein bisschen schwer tue. Deswegen kommt da mal was ganz Verrücktes vorbei. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Die Kohlensäure, die macht es natürlich ein bisschen schwieriger vom Duft, weil die natürlich wirklich in die Nase steigt. Das ist schon auch überfordert in Anführungszeichen. Aber trotzdem ist halt auch alles immer eine Gewohnheitssache, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und macht es einfach so, wie er Lust und Laune hat. Aber ich finde, für mich so ein klassischer Riesling Brüt ist einfach fruchtbetont, aber gleichzeitig auch knackig. Ja, Riesling hat ja als Grundwein, als Stillwein schon eine entsprechende Säurestruktur. Und gerade wenn du die Trauben so früh erntest, die haben Säure, die Kohlensäure, die kann diese Säure einmal hervorbringen. Das ist also schon ein sehr frisches Gefühl. Und die Kunst beim Sekt ist eben dann nach 9 Monaten, ist die Säure, von der wir sprechen, natürlich noch sehr intensiv. Aber wenn der entsprechend langes Hefelager hat, das heißt, langes Hefelager heißt entsprechend langer Kontakt mit der Hefe auf der Flasche, der Wein oder der Sekt hat entsprechend Kontakt mit der Hefe, wird diese Säure auch feiner eingebunden. Sie wird dann nicht mehr so stechend intensiv.
Ja, ich wollte gerade auch sagen, wenn ich so reinrieche, ich rieche schon viel Frucht, auch genau die du erwähnt hast, aber jetzt gar nicht wie bei einem, also wenn wir jetzt wirklich sagen, der Riesling ist der Grundwein, dann riecht es nicht wie so ein klassischer Riesling riecht.
Eben.
Ja, also der verändert sich durch diese Versektung halt schon extrem.
Genau, du hast ja einmal eben diese Fruchtkomponenten, die ich angesprochen habe, die vom Riesling kommen, aber auch nochmal diese durch diese hefige Note, außer wieder so ein bisschen Brioche-Hefenoten, was es sehr schön abrundet, ja.
Wollen wir jetzt probieren?
Dürfen wir, können wir.
Können wir? Darf ich? Du hast schon?
Ich hab schon, ja.
Also seitdem wir nicht mehr, seitdem wir nur noch quasi am Telefon zusammen trinken, ist jede Etikette dahin. Aber
ja, es kann nur noch besser werden. Aber wir probieren jetzt einfach mal zusammen. Was meinst du?
Ich finde den sehr gut. Also er hatte auch auch jetzt, wo man trinkt, hat er eine sehr schöne Frucht und die Kohlensäure ist auch recht zart, ne? Also der ist auch nicht hart zu schlucken, obwohl eben, es ein Sekt ist, was manchmal einfach der Fall ist. Und ich finde, dass gerade jetzt beim Trinken nochmal so ein bisschen die Hefe ihren Auftritt hat quasi. Also
genau, du hast, das stimmt. Also dann kann ich dir vollkommen recht geben. Er ist gerade für einen Riesling Brütsekt schön harmonisch, sehr rund. Das liegt auch eben daran, dass wir ganz konsequent für uns intern sagen, bei uns müssen die Sekte mindestens 2 Jahre Hefelager haben, bevor sie angerührt werden. Und das sorgt eben dafür, dass gerade so ein Riesling-Sekt auch sehr harmonisch, sehr, sehr rund, sehr ausgewogen präsentieren kann. Und du hast auf der Zunge deutlich intensivere hefige Noten, sind so Brotkruste, Brioche, was wir ja schon angesprochen hatten beim Brüttner Tür. Und das eben in Kombination mit der Frucht vom Riesling, die in der Nase deutlich intensiver ist als im Mund, finde ich sehr, sehr spannend. Aber auch wieder eine schöne, elegante, harmonische Säure. Das ist nicht so dieser spritzige Sekt, was man oft erwarten würde.
Nee, der ist ganz, also wirklich schön und zart zu mir.
So soll es sein. Ja. Deshalb ist es eben, das ist ein Sekt, als für mich ist es also eine Aperitif-Variante, oder zu leichten Speisen, um mal zu gut zu kombinieren, weil er eben von der Säure nicht zu intensiv ist. So wie die Elli gesagt hat, sehr zart.
Genau, also ich würde den tatsächlich, also den sogar noch mehr, also wir hatten es tatsächlich auch in dem Podcast zum Brüttner Tür, dass der Sekt als Essensbegleitung einfach unterschätzt ist. Und da sehe ich den Riesling Brüt noch mehr, weil er, glaube ich, einfach zu noch mehr Sachen passt. Also
das stimmt, ja.
Kann ich mir auch einfach wirklich gut zu diesen besagten leichten Sommergerichten, die wir jetzt schon häufiger mal angesprochen haben, vorstellen, weil er, also natürlich als Aperitif geht ein Sekt, glaube ich, immer, aber den kann ich mir auch wirklich gerade durch sein ausgewogenes und so ein bisschen hefiges Aroma auch mal gut zu so einem, ja, einfach zu einem Abendessen, das vielleicht auch was mit Brot zu tun hat, ja, also zu einem Antipasti-Ding mit verschiedenen Dips und so.
Ja, weißt du, was glaube ich gerade ganz, weil du sagst, Abendessen mit Brot, was mir da direkt in den Sinn kam, so typisch pfälzisch.
Sag mal.
Leberwurstbrot.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Und ja, ich hätte auch gerne, also ja, wir empfehlen jetzt hochoffiziell Leberwurstbrot mit Sekt. Also das, ich bin da völlig dabei. Ich möchte jetzt gerne ein Leberwurstbrot mit Sekt.
Ja, ich hätte das so gern. Ich glaube wirklich zu dem Riesling Brüt, gerade wenn du dann die Leberwurst hast und dann so eine Gewürzgurke drauflegst, ja, so ist auch ein der Kontrast. Ich glaube, es passt schon richtig, richtig geil.
Ja, verehrter Hörer, wir trauen uns hier alles.
Ja, also das dann wieder auf die To-Do-Liste, dass am leichtesten
ist. Das ein Leberwurstbrot, ja. Weil also tatsächlich muss ich sagen, dieses Mal, weil wir haben ja jedes Mal einfach das Problem mit dem Essen. Und ich darf auch hier nochmal kurz aus der Schublade kleines Privates zehren und sagen, ja, wenn wir hier die Aufnahme beenden, unterhalten wir uns tatsächlich weiter über das Essen, das wir empfohlen haben. Ja. Und ich hätte tatsächlich Leberwurst da, aber kein Brot. Wie traurig ist das denn?
Das ist, Elli, ich hätte beides da.
Nein!
Ja, doch.
Verdammt.
Aber ich würde sagen, das ist was für die To-Do-Liste. Ich will das echt mal ausprobieren.
Ja, ich möchte das
auch. Ich bin da einfach so drauf gekommen. Nie im Leben kam mir bisher der Gedanke, Leberwurstbrot mit Sekt zu kommen. Normalerweise würde ich sagen, bringt eine Schorle dazu. Eine Riesling-Schorle. Nee,
ich glaube, der passt halt echt gut dazu. Also ich hatte direkt auch diese brotigen Gelüste und habe mich nicht getraut, Leberwurstbrot zu sagen und habe irgendwas versucht, in den Raum zu schmeißen. Aber ich fand es schön, dass du dich getraut hast und ich einfach Ja sagen durfte. Da freue ich mich. Und ich schreibe es auf die, also für diejenigen, die jetzt noch keinen Podcast gehört haben, der Max und ich, wir haben eine After-Corona-To-Do-Liste und sie wird tatsächlich geführt. Und ich freue mich jetzt schon auf die Umsetzung und da machen wir auf jeden Fall mal ein paar Fotos von, wenn wir das machen. Und zeigen euch die dann auf unseren Social-Media-Kanälen, also das heißt unseren, auf euren.
Das machen wir auf jeden Fall.
Ja, obwohl, ich werde auch auf meinem.
Darfst du auch. Mit Verlinkung aber bitte, sonst kriegen wir das ja gar nicht mit.
Genau. So machen wir das.
Aber auf jeden Fall, ja, ich finde, wir haben...
Also wenn wir vielleicht...
Das heute Abend noch.
Ja, mach das mal. Ja, nee, ist eigentlich auch gemein.
Aber eigentlich mach's ist nicht. Es auch gemein. Gut, ich warte noch 14 Tage.
Ja, dann könnte die Sache wieder besser geworden sein.
Dann könnte es, ja, wenn ich muss, dann noch länger warten. Aber das müssen wir echt probieren, da habe ich wirklich Lust drauf.
Und wenn wir jetzt, also was wir jetzt natürlich abschließend sagen können, ist, wir hoffen, also wir haben, glaube ich, auf jeden Fall Wissen transportiert jetzt in diesem Podcast, weil jeder, der noch nicht wusste, wie Sekt machen funktioniert, weiß es jetzt. Vielleicht habt ihr auch Lust bekommen auf den Riesling Brüt, das hoffen wir natürlich sehr. Vielleicht habt ihr ihn auch da und habt ihn mit uns probiert und wisst, was wir geschmeckt haben und was wir mögen. Und eins ist auch klar, ich glaube, jetzt haben wir den Beweis erbracht, dass wir wirklich, wirklich immer einfach das sagen, was uns zu den Weinen oder zu den Sekten gerade einfällt. Und wenn es das Leberwurstbrot ist, dann trauen wir uns auch das.
Ich bin immer noch begeistert von der Idee. Das müssen wir schnellstmöglich ausprobieren.
Unbedingt. Ich schreibe es ganz oben auf die Liste. Ich
mach ja, bitte. Bitte.
Gut, und dann würde ich sagen,
wir hören uns beim nächsten Mal.
Wir haben einen ausgefüllten Podcast und wir hören uns beim nächsten Wein.
Bis dann, macht's gut.
Tschüss.